Lies uns aus 2. Korinther 5.
Ein Wort aus diesem Text haben wir schon zu Anfang gehört, das ist der Wochenspruch. Interessanterweise ein verkürzter Wochenspruch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wahrscheinlich die Leute, die für den Wochenspruch zuständig sind, es wird ja so immer im Vorjahr ausgelost und zusammengestellt, die haben diesen Wochenspruch wahrscheinlich als zu wenig evangelisch empfunden und deswegen die Hälfte weggelassen. Also seid gespannt auf den ganzen Wochenspruch. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Und darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir nun daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Und nun kommt es, dieser ganze Wochenspruch. Wir müssen aber alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten. Das hören wir als Protestanten nicht so ganz gerne, dieses Wort vom Lohnempfang. Aus Gnaden sind wir errettet worden, die Werke zählen nicht. Und hier steht nun merkwürdigerweise, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Was ist hier eigentlich gemeint? Das Erste, was wichtig ist, es gibt in der Heiligen Schrift mehrere Gerichte, die auf uns zukommen. Die meisten von uns kennen das sogenannte jüngste Gericht. Das ist das Gericht am Ende aller Zeiten. Das Gericht, dem eine allgemeine Auferstehung von den Toten vorausgeht. Auferstehen werden dann alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, und sie werden gerichtet werden. Zu diesem Zeitpunkt aber sind nicht mehr die dabei, die zu Jesus Christus gehören. Denn wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es sozusagen im Vorfeld dieser großen allgemeinen Auferstehung eine erste Auferstehung von den Toten gibt, nämlich die Auferstehung derer, die in Christus Jesus entschlafen sind. Also gewissermaßen haben wir unser ganzes Leben lang Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange unser Leben dauert, unser Leben in die Hände Jesu zu legen. Und wer in ihm entschläft. Und das kann ja auch sogar in den letzten Augenblicken des Lebens passieren, aber ich warne, jeder von uns weiß, dass wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise sterben, aber es kann in den letzten Augenblicken unseres Lebens passieren, dass ein Mensch sein Leben in die Hände Jesu legt und dann zu denen gehört, die in Christus Jesus auferstehen, bei der ersten Auferstehung dabei sind. Und deswegen sagt die Heilige Schrift auch, dass selig die sind, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Denn bei der zweiten, da geht es ja um das große, um das allgemeine Gericht. Da geht es nicht mehr um Gnade, sondern nur noch um Gerecht, um Gerechtigkeit. Wenn der Apostel Paulus hier von dem Richterstuhl Christi spricht, dann spricht er von einem Gericht, das auf Christen wartet. Man spricht also von einem Gericht für Leute, die zu Jesus Christus gehören. Wenn ihr genau zugehört habt, dann ist das in den Versen vorher sehr stark und eindeutig auch beschrieben worden. Paulus spricht da in der Wir-Form und er sagt, wir sind unterwegs, wir leben jetzt in einer irdischen Behausung und wir warten darauf, dass wir eine himmlische Behausung bekommen. Eine himmlische Behausung, die nicht mit von Menschenhänden gemacht ist, sondern von Gott höchstpersönlich und die im Gegensatz zur irdischen Behausung ewig ist und nicht zeitlich. Und er sagt, unsere gegenwärtige Hütte, in der wir leben, eigentlich steht hier wörtlich unser Zelt, in dem wir zurzeit unterwegs sind, ist eine vergängliche Behausung. Und jeder von uns merkt das, dass die Hütte, in der wir leben, vergänglich ist. Das Tragische ist, dass so manches Ersatzteil in unserem Körper vielleicht schon ist, das wahrscheinlich länger lebt als unsere irdische Behausung selbst. Also ich weiß nicht, was mit den Herzschrittmachern zum Beispiel passiert, wenn jemand gestorben ist. Meistens überleben die sozusagen den Verstorbenen, zumindest als Gerät. Ja, aber unsere irdische Behausung ist vergänglich und jede Falte und jedes ausgefallene Haar erinnert uns daran. Ja, auch wenn du im Moment noch jung bist und fit und frisch, aber wir leben in einer vergänglichen Behausung, in einem Zelt. Wir sind Camper, wenn man so will. Leute, die nicht in einer festen Behausung unterwegs sind, sondern in einer provisorischen. Und Paulus spricht hier eben, wie gesagt, von Christen, sagt, wir sind Leute, aber die gleichzeitig auf eine himmlische, auf eine ewige Behausung warten. Und wir hätten es so gerne, sagt Paulus, wenn wir das nicht mehr erleben müssen, dass sozusagen unser irdisches Zelt nach und nach abgebrochen wird und wir irgendwann einmal nackt dastehen, sondern am liebsten, sagt Paulus, hätte ich es, wenn ich nicht entkleidet werde, also dieses irdische Zelt mir nicht ausgezogen wird, sondern ich gleich mit der himmlischen Behausung überkleidet werde. Dass ich nicht im Regen stehe, sozusagen nicht nackt der Kälte ausgeliefert bin. Aber er sagt, das funktioniert leider nicht. So hat Gott es nicht vorgesehen, denn wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen sozusagen irgendwann mal nackt vor Jesus stehen. Und da werden wir geprüft und getestet. Nun haben wir in unserem Leben alle mit Prüfungen zu tun. Von der Wiege an, und man könnte sogar sagen, heutzutage schon vorgeburtlich wird ein Mensch getestet. Das besonders Tragische ist ja, dass viele heute auch ihr Kind, ihr im Mutterleib wachsendes Kind daraufhin überprüfen lassen, ob es denn behindert ist oder nicht und sich dann für eine Abtreibung entscheiden und so weiter. Diese ganze Diskussion um die pränatale Diagnose, die kennen wir. Und wir wissen auch, dass es viele Eltern gibt, die also es nicht aushalten können, nicht ein behindertes Kind zur Welt zu bringen und es dann abtreiben lassen. Unser ganzes Leben ist von Prüfungen bestimmt. Das merken Leute, die zur Schule gehen. Da wird man ständig getestet, da schreibt man Tests. Und ich weiß noch, wie froh unser Sohn war, als eines Tages es dann hieß so, im nächsten Schuljahr bekommt ihr richtige Zensuren. Im ersten Schuljahr wird man kriegt man nur eine Beurteilung. So war das jedenfalls zu seiner Zeit. Und da freute er sich endlich zu wissen, ist das jetzt eine 2 oder eine 3? Ist immer schwierig festzustellen, wenn ein Lehrer sich da ausbreitet und nun schriftlich seine Beurteilung da abgibt. Für ein Kind schwierig zu verstehen. Nachher hat er sich geärgert und hat gesagt, naja, es wäre besser, wenn ich doch wieder so eine mündliche Beurteilung vom Lehrer bekommen würde, als diese Zensuren. Die sind doch irgendwie härter. Ich kann mich daran erinnern, dass regelmäßig ein Mädchen, wenn sie denn eine 3 schrieb oder was ich gar nicht verstehen konnte, oder eine 4, in meiner Schulklasse anfing dermaßen zu heulen, dass also alle Lehrer, die vorne standen, dann weich wurden und dieses Mädchen dann trösteten. Und ich kann mich immer an einen besonderen Trost erinnern, dass dann der Lehrer sagt, du, das ist doch nur eine Zensur. Es geht doch gar nicht um dich persönlich. Du bist doch hier nicht beurteilt, sondern eine Leistung wird beurteilt, in Mathe oder in Latein. Aber nicht du selber. Das hat dann irgendwie auch geholfen und die Tränenbäche wurden dann etwas weniger und die Tränen trockneten schließlich dann. Mir ist das nie gelungen, dann wegen einer Zensur zu heulen und so getröstet zu werden. Aber das ist mir wichtig geworden, dass bei solchen Tests und bei solchen Überprüfungen offensichtlich nicht wir selber getestet werden und geprüft, sondern eine bestimmte Leistung, die wir erbringen. Vielleicht auch ein Verhalten. Früher war ja in der Schule oben ganz dick, ne, diese Verhaltenszensur. Verhalten in der Schule hieß es, oder Verhalten im Unterricht, Beteiligung am Unterricht. Da gibt es so einen speziellen Ausdruck für diese Zensur noch. Wie heißen die nochmal? Die sogenannten Kopfnoten. Dann kam gleich meistens Religion als erste Note dann darunter. So war das früher auf den Zeugnissen. Kopfnote. Also, dass nicht die Person als solche beurteilt wird, sondern beurteilt wird die Leistung. Das, was einer bringt. Und so ist das ja genau genommen unser Leben lang. Auch in einer Fahrschule werden am Ende durch den Prüfer nicht die Fahrschüler geprüft. Oder sie werden geprüft, aber nicht sie von ihrem Wesen her, von ihrer Person, sondern ihre Fahrkunst wird getestet. Und so ist es auch am Ende vor dem Richterstuhl Christi. Da geht es nicht um uns persönlich. Wir müssen offenbar werden. Aber getestet wird, was wir getan haben, geleistet haben, sei es gut oder sei es böse. Mit anderen Worten, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die haben, wenn man so will, freie Fahrt in die Herrlichkeit Gottes. Jesus hat das häufig gesagt. Er hat gesagt, dass wer an ihn glaubt, schon gerichtet ist. Also durch dieses grundsätzliche Gericht hindurch ist. Und da ist es schon klar, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist also keine offene Frage mehr, die irgendwann am Ende entschieden werden müsste. Aber Jesus spricht andererseits, derselbe Jesus, auch vom Lohn. Und dass es schon eine Rolle spielt, ob jemand seine Talente, die Gott ihm gegeben hat, seine Gaben und Fähigkeiten einsetzt und das Reich Gottes damit baut. Ob jemand zuerst nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, war ja das Thema am letzten Sonntag. Oder ob er die Hände in den Schoß legt und seine Talente vergreift. Jesus spricht da immer wieder von diesem Lohngedanken. Und er sagt, dass Gottes Ding auch alle Dinge merkt. Und dass es deshalb wichtig ist, nicht Schätze auf der Erde zu sammeln, sondern Schätze im Himmel zu sammeln. Dann ist es eine Dimension in der Heiligen Schrift, die wir oft ausblenden. Und es gibt manche ganz fromme, vermeintlich fromme, die sagen, also mir reicht es völlig, wenn ich Türhüter bin auf der Schwelle dieser neuen himmlischen Wohnung, von der hier gesprochen wird. Das reicht mir völlig aus. Paulus sagt, das reicht mir nicht aus. Sondern ich will meine Ehre da reinsetzen, sagt er in Vers 9. Wir setzen unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, Jesus, wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir wissen, dass Jesus selber unsere himmlische Wohnung baut. Steht in der Heiligen Schrift. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, denn wenn ich nicht zum Vater ginge, sagt Jesus, in Johannes 14 kann man das nachlesen, wer würde dann sozusagen die Wohnung bauen, diese himmlische Wohnung, nicht von Menschen hingemacht, sondern von Jesus höchstpersönlich. Und Jesus sagt dann, wenn er diese Wohnungen fertiggestellt hat, im Himmel. Ich habe das schon mal in einem Bild gesagt, wir ziehen nicht, wenn wir denn heimgehen, auf eine Baustelle. Unsere Wohnung ist schon fertig, aber ringsherum werden noch Wohnungen gebaut. Sondern Jesus sagt, wenn alle Wohnungen sozusagen fertig sind, für alle, die zu ihm gehören, dann kommt Jesus wieder. Noch nicht sichtbar für die Welt, aber so wieder, dass die, die in Christus entschlafen sind, ihm entgegengerückt werden in die Luft, sagt Paulus. In 1. Thessalonicher 4. Und man kann annehmen, wir wissen es nicht genau, dass in diesem Augenblick und in diesem Zusammenhang wir offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und wir dürfen eins nicht vergessen, richten heißt ja nicht nur beurteilen, sondern richten heißt auch ausrichten. Wir haben einen sehr engen Begriff, wenn wir das Wort Richter gebrauchen, dann denken wir, einer sitzt über uns zu Gericht, sondern richten heißt auch, es muss etwas ausgerichtet werden. Früher gab es mal einen Schlager, der hieß, Papa wird es schon richten. Ja, er wird es schon machen. Dazu gehört auch, dass etwas heil wird. Dazu gehört auch, dass etwas sozusagen in die Waage kommt. Dass Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Wie vielen Menschen widerfährt Ungerechtigkeit? Einfach durch das Leben, das sie leben. Was kannst du dafür, was kann ich dafür, in welche Verhältnisse ich hineingeboren werde, wie ich groß werde? Was für Verletzungen ich mir zuziehe in meinem Leben? Es gibt viele Dinge, für die ich gar nicht verantwortlich bin. Sondern wo Schuld und Last und Not vergangener Generationen sich sozusagen in meinem Leben und in meiner Seele austoben. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist das Wunderbare, dass es nicht einfach der Richterstuhl Gottes ist, nur sozusagen einer höheren Instanz vorbehalten, sondern dass es der ist, der mich richtet und ausrichtet und der es wieder richtet in meinem Leben, der auch gleichzeitig mein Erretter ist und mein Erlöser und den ich kenne. Ich begegne da keinem Unbekannten auf dem Richterstuhl Christi, sondern ich begegne da einem, den ich kennengelernt habe durch sein Wort. Und von dem ich weiß, dass zerbrochene Herzen ihn zutiefst anrühren. Aber dass Hochmut ihn abstoßen. Dass Offenheit und Klarheit und dass ich zugebe vor ihm, Herr, so bin ich, dass ihn das beeindruckt und fasziniert, ehrlich zu sein vor ihm. Aber ihm was vormachen und so tun, als ob. Er kennt ja unser Herzen und guckt da ganz tief rein und weiß nicht nur, was wir getan haben, auch weiß er, warum wir etwas getan haben. Das heißt mit anderen Worten, da werden ganz andere Maßstäbe eine Rolle spielen. Und da werden wir anders in Ordnung gebracht, als wir das hier vielleicht auf dieser Erde uns so denken und ausdenken. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl unseres Retters und Erlösers, Jesus Christus, unseres Heilers, der uns lieb hat von ganzem Herzen, der unsere Wunden heilen möchte, aber uns auch gleichzeitig sagen will und deutlich machen möchte, wo wir falsch gelegen haben. Und es gibt offensichtlich in diesem Zusammenhang eine letzte Gerechtigkeit. Es gibt eine Belohnung. Es gibt etwas zu empfangen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken für mein Leben. Ja, wie oft fühlt man sich ja verantwortlich Menschen gegenüber und hat schon Panik, von ihnen geprüft und getestet zu werden. Ja, kennst du noch das Herzklopfen in dir, kurz vor der Führerscheinprüfung? Und wie stark es war, als der Prüfer hinten auf dem Sitz Platz genommen hat? Oder im Abi? Oder bei anderen Gelegenheiten? Es ist wichtig, vor Augen zu haben, da kommt mal der Tag, wo ich nackt vor diesem Herrn stehe. Ich möchte gerne gleich überkleidet werden. Ich möchte diesen Augenblick nicht erleben eigentlich. Weil ich ja mich selbst gut genug kenne. Weil ich mich in Grund und Boden schämen muss vielleicht für das eine oder andere, was ich in meinem Leben getan habe. Aber ich werde offenbar werden von dem Richterstuhl Christi. Ich weiß nicht, wie du empfindest an dieser Stelle. Ob dich das kalt lässt? Ob du gleich die Gnadenpille schluckst? Wir sind ja da sehr geübt, vielleicht sozusagen das Gegenmittel zu nehmen, ne? Wenn das Gericht kommt, gleich die Gnade sozusagen zu schlucken, damit das Gericht verdrängt wird. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus. Und er sagt, ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht für mich persönlich. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß, dass ich zu Jesus komme, dass ich ihn schauen werde, dass ich die himmlische Wohnung bekomme. Das alles weiß ich, aber ich weiß nicht, wie dieses Gericht für mich ausgeht. Und die Konsequenz für ihn daraus ist, ich setze alles da rein. Auch meine Ehre, damit ich Jesus gefalle. Sei es daheim, in der Zukunft, in der Herrlichkeit oder hier auf der Erde. Und dann kann ich diesem Tag getrost entgegengehen. Denn Jesus guckt das Herz an. Guck nicht auf die großen Leistungen, die du bringst, sondern was ist deine Absicht, deine Wille, dein Ziel, ihm zur Ehre zu leben, ihm zu gefallen.